Mir fehlt so das politische Konzept für diesen Krieg. Vor allen Dingen die Gefahr ist groß, in einen lang andauernden Krieg hineingezogen zu werden. Und das wird für Donald Trump sehr kritisch. Er schaut dann nach Deals, aber er muss halt aufpassen, dass er nicht zu stark in den Augen, in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit als Erfüllungsgehilfe von Netanyahu gilt. Der Iran, da können sie keine militärische Invasion durchführen. Also da können sie begrenzte Schläge durchführen mit der Luftwaffe, aber dadurch kriegen sie keinen Regime-Change. Ich kann Ihnen nur sagen, die werden nicht kapitulieren. Unsere Politiker sind oft weit weg davon, weil in den westlichen Staaten, viele waren ja nie bei der Armee, haben nie einen Stahlhelm aufgehabt, haben nie eine Kaserne von innen gesehen, nicht? Dann kann man natürlich sehr leichtfertig alles Mögliche fordern politisch.
Dieter Bohlen hat in einem Interview unlängst gesagt, ein bisschen mehr Neutralität würde Deutschland gut tun.
Das ist vielleicht eine Vision, aber ich finde, diesen Gedanken sollte man durchaus mal denken.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung, Erich Waadt. Er war lange Jahre sicherheitspolitischer Berater der Kanzlerin Angela Merkel und kennt sich auch im Nahen Osten hervorragend aus. In den Golfstaaten war er oft auch dienstlich. Er ist Brigadegeneral außer Dienst. Herr Waadt, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Nun haben Israel und USA vor wenigen Tagen, wenigen Wochen, haben sie den Iran angegriffen. Wie ist Ihre Gemütslage? Wie beurteilen Sie die militärische Lage auch vor Ort in diesem Krieg im Nahen Osten?
Naja, die Israelis und Amerikaner sind natürlich dabei, also die militärischen Kapazitäten und kritische Infrastruktur, vor allen Dingen das Führungspersonal des Iran auszuschalten mit Luftschlägen. Und das ist das, was jetzt im Moment abläuft. Aber ich muss sagen, also es ist kaum zielführend, ich sag mal, eine Regime-Change-Operation durchzuführen, nur mit der Luftwaffe. Das wird nicht gelingen, also auch über diese Enthauptungsschläge. Das ist ja ähnlich wie eine Hydra, nicht? Also wenn Sie da einen Kopf abschlagen, dann wächst der nächste nach. Das ist ja, haben wir ja bei Khamenei auch erlebt. Und das gilt auch für die anderen Führungskräfte, auch in den Revolutionsgarden. Also man muss schauen, wie die Ziele der Amerikaner sind. Die variieren ja auch ständig. Also der Hauptfokus war eigentlich immer das Atomprogramm, aber das ist jetzt doch zurückgegangen. Man will insgesamt den Iran schwächen, so wie im letzten Sommer auch. Aber mir fehlt so das politische Konzept für diesen Krieg. Vor allen Dingen die Gefahr ist groß, in einen lang andauernden Krieg hineingezogen zu werden. Und das wird für Donald Trump sehr kritisch. Er hat innenpolitische Vorteile sicherlich für diese Gangart mit Israel. Er kennt Netanyahu jahrzehntelang. Und Israel und USA ist da sehr eng, natürlich auch initiiert durch die sehr starke, mächtige israelische Lobby in den USA. Aber das Problem ist natürlich bei seinen Wählern, nicht? Also es gibt nur 20% der Amerikaner, die diesen Krieg gut finden. Und gerade mit Blick auf die Midterm-Elections im November muss er da sehr aufpassen, dass er da nicht in die Falle läuft.
Sie sagen, Sie befürchten einen langen Krieg, Pulverfass, ähnliche Zustände, Pulverfass Nahost. Wie besorgt sind Sie, wenn Sie sich die Lage vergegenwärtigen? Wie schätzen Sie das Eskalationspotenzial ein? Oder vielleicht noch direkter gefragt, wie nah stehen wir an einem dritten Weltkrieg?
Naja, dritter Weltkrieg würde ich jetzt nicht sagen. Es ist aber erstmal ein, natürlich geopolitisch betrachtet, ein Kampf um die Vorherrschaft in der Region zwischen Israel und dem Iran. Das sind ja alte antagonistische Mächte in dieser Region. Aber wir sehen ja auch, dass die Golfstaaten zunehmend da reingezogen werden und dass die Gefahr besteht, dass daraus ein langer Krieg werden könnte. Es ist auch interessant, dass der amerikanische Generalstabschef Kane abgeraten hat, vor einem vertieften, über Luftschläge hinausgehenden militärischen Engagement gegen den Iran, weil es, wie er sagte, keine militärische Lösung geben kann, von der Machbarkeit eines Krieges. Das hat mich ein bisschen daran erinnert an das, was Mark Milley zu Beginn des Ukraine-Krieges sagte. Auch er war derjenige, der gesagt hat, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine militärische Lösung geben. Und allein mit Waffenlieferungen drehen wir das nicht. Übrigens meine Position, die ich auch seit 4 Jahren vertrete, und es zeigt sich ja, dass es so eingetreten ist. Hier sagt Kane das Gleiche, er warnt davor, und trotzdem gibt es starke Kräfte, die weiter in diesen Krieg hineintreiben. Da muss, wie gesagt, muss man sehr aufpassen, denn der Iran ist eigentlich also vergleichbar mit Afghanistan, aber eben auch von der Topografie her ähnlich. Er ist nur 3 bis 4 Mal so groß wie Afghanistan, und sie haben dort 90 Millionen Menschen. Man muss sich den Iran vorstellen, er ist geschützt durch Tausende von Kilometer langen Gebirgsketten. Das ist ein Hochplateau. Da können sie keine militärische Invasion durchführen. Also da können sie begrenzte Schläge durchführen mit der Luftwaffe. Aber dadurch kriegen sie keinen Regime-Change. Sie verändern im Grunde genommen die Verhältnisse da militärisch vor Ort nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und dann die Revolutionsgarden. Also sie haben dort einen Mobilisierungsgrad von Streitkräften bis zu 1 Million mit sehr fanatischen, regimetreuen Truppen. Also die können sie eigentlich vergleichen wie, naja, so im Zweiten Weltkrieg die deutschen Waffen-SS, wie auch immer. Ich kann Ihnen nur sagen, die werden nicht kapitulieren. Das wird, sollte es einen militärischen Waffengang geben, werden sie kämpfen, und sie werden auf Zeit setzen. Und dann ist die Gefahr groß, dass die Amerikaner in einen langen Zermürbungskrieg involviert werden, ähnlich wie in Vietnam oder in Afghanistan. Und davor muss Donald Trump sich sehr hüten, denn da würde er sicherlich abgestraft von seinen Wählern.
Was wäre aus Ihrer Sicht das Best-Case-Szenario in diesem Krieg, und was wäre das Worst-Case-Szenario?
Also das Best-Case-Szenario wäre eigentlich, wenn man es so macht wie letztes Jahr im Sommer auch, nicht, dass man die militärische Befähigung runterfährt des Iran, auch die Führungsspitze attackiert und dann rausgeht und dann wieder in die Verhandlungen geht mit dem Iran. Man kann das Thema nur lösen durch Verhandlungen. Das ist ähnlich wie im Ukraine-Krieg auch. Und das ist das Best-Case-Szenario. Ich glaube nicht, dass Israel unmittelbar bedroht ist durch Atomwaffen des Iran. Das hat man übrigens schon in meiner Kanzleramtszeit vor über 15 Jahren gesagt, dass Iran kurz davor ist, Atomwaffen zu haben. Das sagt man jetzt wieder. Also diese Begründungen, die erschließen sich mir nicht. Die Gefahr ist natürlich da, aber sie ist eben nicht unmittelbar da. Und das kann man sicherlich auf dem Verhandlungswege lösen, sollte man auch. Wenn das nicht passiert und es ein Worst-Case-Szenario ist, halt das, auch wenn die Amerikaner daraus wollen, dass die Iraner sagen, nein, wir wollen kein Ende dieses Krieges, wir machen weiter. Und dann sind vor allen Dingen die Golfstaaten hoch verwundbar. Also die iranischen ballistischen Raketen und Drohnen zielen ja jetzt schon auf die Raffinerien, auch auf die, vor allen Dingen viel gefährlicher sind die Wasserwiederaufbereitungsanlagen. Wenn sie die neutralisieren in der Region, dann gehen da die Lichter wirklich buchstäblich aus. Also die Golfstaaten sind massiv gefährdet und damit auch das Eskalationspotenzial ist gegeben. Die Russen profitieren enorm davon. Also aus russischer Sicht sollte der Krieg möglichst lange dauern, denn sie haben noch nie so viel Geld verdient mit Gas und Öl. Perspektivisch ist das ganz super. Ich sage, das ist etwas zynisch, nicht? Und für China natürlich auch, weil ein langer Krieg würde ablenken natürlich vom Indo-Pazifik. Die Amerikaner wären gezwungen, auch massive militärische Kräfte dort zusammenzufahren, die sie im Osten abziehen müssten. Sie haben jetzt schon das Problem, die Amerikaner, dass sie nicht genug Munition haben. Also die Vorräte gehen einfach aus. Und sie stehen jetzt vor der Frage, wie steuert man das politisch so klug, dass man eben nicht in diesem lang andauernden Krieg landet. Das ist das Worst-Case-Szenario, und dann können wir uns richtig warm anziehen, weil das hat natürlich Effekte auch auf die Weltwirtschaft. Wir haben das ja jetzt schon in der Straße von Hormuz. Ich habe große Zweifel, dass man die militärisch, so lösen kann, dass da die Tanker gesichert durchfahren können. Die Amerikaner haben ja sogar die Chinesen gefragt, ob sie mithelfen würden. Also ich glaube nicht, dass die Chinesen das machen. Vielleicht doch. Keine Ahnung, aber sie profitieren natürlich. Russland und China profitieren massiv davon. Und die Amerikaner müssen sich halt entscheiden, nicht, ob sie diese harte israelische Gangart weiterfahren. Sie sind ja auch regelrecht da rein gepusht worden in die Kriegshandlungen, weil aus meinen Informationen heraus die Israelis es sonst alleine gemacht hätten. Mhm. Und da muss man wirklich sehr aufpassen, also Donald Trump und auch Benjamin Netanyahu, dass sie da nicht überziehen.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Wie lange kann der Iran diesen Krieg fortsetzen? Wie lange kann der Iran kämpfen? Was wissen Sie über die Iraner?
Naja, die Iraner sind keine Araber, sie sind mit Masse Perser, obwohl es ein Vielvölkerstaat ist, auch mit geringen arabischen Anteilen. Und es ist natürlich eine große, starke Nation, das darf man nicht vergessen, auch wenn es ein Regime ist, was wir alle ablehnen. Und sie haben rund 600.000 Mann regulärer Streitkräfte, dann kommen dazu die Revolutionsgarden, also die Prätorianergarde des Regimes, muss man sagen, die man nicht unterschätzen sollte. Und sie haben halt von der Topografie her einen großen Vorteil, wenn sie sich auf einen lang andauernden Krieg einstellen. Übrigens hat der Effekt ist natürlich auch so, dass je länger der Krieg dauert, umso stärker die Geschlossenheit der Iraner gefördert wird dadurch. Also es ist nicht so, dass das Regime kurz vor dem Umkippen ist. Das sehe ich nicht. Die Kurden, ja, die kann man bewaffnen und so weiter. Dann hat man einen veritablen Bürgerkrieg am Ende. Aber eine militärische Lösung mit Bodenkampftruppen, die sehe ich nicht. Also ich würde da eher sagen, in der Perspektive, wenn man diese Gangart macht, werden die Amerikaner scheitern. Genauso wie sie in Afghanistan gescheitert sind und wie sie auch in Vietnam gescheitert sind. Und letztlich auch beim Irakkrieg. Ich meine, das Chaos, was hinterher entstand nach dem Krieg, war ja viel größer als die Probleme, die man vorher hatte. Und das kann uns beim Iran auch blühen, nicht? Dass wir eine neue Flüchtlingswelle kriegen, perspektivisch, die nach Europa geht. Also, und dann, wenn man sieht, die möglichen negativen Impulse für die Weltwirtschaft. Nein, also wenn man es politisch so steuern kann, dass es auch wieder ein kurzer, heftiger Krieg ist, wie der 12-Tage-Krieg im letzten Sommer, dann ist es gut, wenn man weitergeht oder keine Wahl hat, weiterzugehen. Es geht ja am Ende auch um Gesichtswahrung. Es geht, die Iraner werden Vergeltungsangriffe auf die Golfstaaten fahren. Irgendwann kommt man aus der Nummer nicht mehr raus. Da muss man aufpassen. Man ist bekanntlich schnell in Kriegen drin, aber rauszukommen ist eine andere Nummer. Ist schwieriger.
Und was sind das für Kämpfer, diese Iraner, vielleicht auch die Mullahs, sind das Fanatiker, sind das Märtyrer? Wie würden Sie diese Menschen einschätzen, kulturell, religiös, Hintergründe? Was wissen Sie darüber?
Naja, gut, der Ayatollah ist der Führer der Schiiten, auch weltweit. Die Schiiten sind weltweit verbreitet. Wir haben auch in Europa sehr viele Schiiten, auch in den USA. Das ist auch eine Komponente, die man sehen muss, die sich radikalisieren könnten natürlich. Und diese Revolutionsgarden sind nicht zu unterschätzen. Und es gibt ja eine enge Kooperation auch natürlich zur Hisbollah, auch in den Jemen, zu den Houthis und auch zur Hamas. Das ist alles nicht ohne. Und das hat ja auch Feedbacks. Also jetzt, was die Israelis im Südlibanon machen zum Beispiel, das hat ja unmittelbare Effekte auch auf die Kriegführung der Iraner. Also ich kann nur davor warnen, in ein Bodenkriegsszenario reinzugehen. Das werden die Amerikaner nicht gewinnen am Ende.
Sie haben die Straße von Hormus angesprochen, dieses wirtschaftliche Nadelöhr. Ist das überhaupt militärisch befreibar, sage ich jetzt mal. Wie lange kann diese Straße geschlossen halten, geschlossen gehalten werden? Trump hat ja bei China angefragt, wie Sie erwähnt haben. Wie sehen Sie da die militärischen Perspektiven?
Naja, ich glaube, die Straße von Hormuz kann man militärisch nicht freikämpfen. Also ich halte das für ausgeschlossen. Nur mit gewaltigen Verlusten, wie gesagt, das ist unverhältnismäßig. Und dieser Ruf nach chinesischer Unterstützung zeigt ja schon, dass sie das erkennen, dass das nur begrenzt möglich ist. Und die Effekte auf der Welt, die Negativeffekte in die Weltwirtschaft, die spüren wir ja schon, die haben wir ja schon und die werden sich erhöhen, je länger der Krieg dauert. Also es ist richtig, wie der amerikanische Generalstabschef Kane, der übrigens ein enger Vertrauter ist von Trump, eingeschätzt hat. Es gibt da keine militärische Lösung. Nicht? Also man kann, die ist sehr begrenzt. Mhm. Und die Gefahr ist halt auch, dass die Iraner von sich aus die Amerikaner in diesen und die Israelis in diesen längeren Krieg hineinziehen. Sie werden sicherlich ermuntert von ihren russischen und chinesischen Freunden, weil für sie ist das sehr perfekt, wenn das passiert.
Wie beurteilen Sie generell die Strategie Washingtons? Hat Trump überhaupt einen Plan? Erkennen Sie eine stringente Strategie? Ist Trump der Blitzkrieger, den er vorgibt zu sein, oder ist er vielmehr ein Blindflieger?
Naja, er schaut dann nach Deals. Also ich glaube, er ist ein Politiker, der Deals macht. Und er ist, wie gesagt, sehr eng mit Netanyahu, ausgesprochen eng, auch in seiner ersten Amtszeit zu Israel, was im Prinzip ja nicht schlecht ist, was man ja auch aus der Vergangenheit kennt. Aber er muss halt aufpassen, dass er nicht zu stark in den Augen, in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit als Erfüllungsgehilfe von Netanyahu gilt. Also ich habe das Gefühl, die Amerikaner denken immer mehr in diese Richtung. Es gibt immer mehr Stimmen jedenfalls, die davor warnen. Also ich denke, er hat, es gibt ihm Vorteile, dieser Krieg gegen Iran, auch diese unbedingte Solidarität mit Israel und dass sie als Waffenbrüder dort agieren, das hat Vorteile für ihn innenpolitisch. Aber wie gesagt, auch gravierende Nachteile bei seinen Wählern. Und er muss ja wiedergewählt werden. Und wenn er in den Kongresswahlen, wenn er im Herbst noch im Krieg ist mit dem Iran, dann werden sie die Kongresswahlen verlieren. Und dann wird er auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er abgewählt wird. Und das weiß er auch. Ob die Amerikaner eine Strategie haben, ich bin mir nicht so sicher. Also ich frage mich auch ab, warum sie da mit den Israelis jetzt zum zweiten Mal reingegangen sind in den Iran. Aber wahrscheinlich hatten sie keine andere Wahl von den Kräfte- und Machtverhältnissen her. Es ist jedenfalls ein anderes Ding als Venezuela. Das war ja letztlich eine schnelle Operation von Spezialkräften, auch mit Unterstützung der korrupten venezuelischen Militärs. Ohne das wäre das gar nicht so gut gelaufen. Auch die Leibgarde, die kubanische Leibgarde von Maduro auszuschalten und ihn da rauszuholen. Aber da wird man auch sehen müssen, wie sie weiter mit Venezuela umgehen. Ob sie sich arrangieren mit einer Folgeregierung, das wird man sehen. Aber da ging es natürlich auch um geopolitische Dinge in Venezuela. Und da geht es im Iran auch drum. Also in Venezuela wollte man eben den iranisch-russisch-chinesischen Einfluss letztlich unterbinden, nicht? Und das, da geht es auch natürlich um die Bodenschätze sehr stark, aber vor allen Dingen auf den chinesisch-russischen Einfluss rauszudrängeln, weil sie sagen, westliche Hemisphäre, Stichwort Monroe-Doktrin, das ist ja auch in der nationalen Sicherheitsstrategie der Amerikaner drin, da hat Amerika das Sagen. Und das bezieht sich auch auf Kuba und Kanada und das geht bis nach Grönland. Das hat er vorexerziert. Das ist natürlich eine Außen- und Sicherheitspolitik, die nicht gerade vom Völkerrecht getragen ist. Das ist mehr als zweifelhaft, auch was sie dort im Iran machen, also völkerrechtlich gesehen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel, ist das nicht. Aber natürlich aus strategischen Gründen nachvollziehbar, warum es da geht. Es geht auch um die Vorherrschaft in einer Region, ähnlich wie in Venezuela eben auch. Nicht nur mit diesem denken, muss man natürlich auch das Verhalten der Russen bezogen auf die Ukraine nachvollziehen können. Auch dort geht es um die Vorherrschaft in einer bestimmten Region und wer da das Sagen hat und wer nicht das Sagen hat. Und die Russen wenden die gleichen Mittel an wie unser wichtigster Verbündeter, die Amerikaner auch. Da sollten wir keine Doppelmoral betreiben, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg.
Mhm. Erstaunt Sie das, dass die Medien diese militärischen Interventionen, wenn man so will, mit unterschiedlichen Maßstäben beurteilen? Oder haben Sie das fast schon erwartet?
Ja, ich habe das erwartet, weil zu jedem Krieg gehört natürlich auch der sogenannte Information War, also der Medien. Es ist ja auch ein medialer Kampf um die Deutungshoheit, um die Legitimation, die Rechtfertigung, um das Ganze glaubwürdig zu machen. Das erleben Sie jetzt bei dem Iran-Krieg genauso wie schon seit 4 Jahren beim Ukraine-Krieg und natürlich auch, was solche Militär- und Spezialkräfteeinsätze wie Venezuela anbelangt. Das ist der Information War. Der ist schon Teil des Krieges im Grunde genommen. Das ist der Kampf der Narrative und der Sichtweisen. Nur ich kann das nachvollziehen, natürlich, was die Israelis dort machen, aus der ganzen Geschichte mit dem Iran und aus ihrer strategischen Situation heraus. Aber wenn ich mir das so anschauen würde, außerhalb, sage ich mal, der Region, also aus chinesischer Sicht oder aus dem globalen Süden, aus den BRICS-Staaten heraus, also da wird schon sehr, sehr deutlich die westliche Doppelmoral und die doppelten Standards. Und das ist doch ziemlich klar, um was es da wirklich geht. Da müssen wir eben auch aufpassen. Ich meine, wir auch, weil wir doch im Bündnis mit Amerika sind und weil natürlich auch die Einsätze dort aus Deutschland geflogen werden in den Iran, so wie beim Irakkrieg eben auch. Da müssen wir schon aufpassen, dass wir da einfach nicht alle unsere Prinzipien, die uns immer geleitet haben in der Außen- und Sicherheitspolitik, bereit sind, über Bord zu schmeißen und leichtfertig auf die eine oder andere Seite zu gehen. Man muss da wirklich sehr aufpassen.
Sie kennen Israel sehr gut. Vielleicht ein Wort zu Benjamin Netanyahu. Wie sehen Sie ihn? Ist er der Retter Israels oder stürzt er da die Nation in etwas hinein, was vielleicht schon fatale Folgen haben könnten? Eine Art Totengräber Israels. Wie sehen Sie ihn?
Ja, das kann man eigentlich erst im Nachgang sagen. Es gibt ja diesen bekannten Ausspruch von Hegel, die Eulen der Minerva beginnen erst in der Dämmerung ihren Flug. Also man kann es erst in der Nachsicht sagen. Aber er setzt schon viel aufs Spiel, aber er hat eben auch großen Erfolg. Also er kontrolliert den Gaza, den südlichen Libanon, die Golanhöhen und Teile von Syrien und sie machen auch eine ziemlich, ich nenne sie mal, radikale Politik im Westjordanland. Also, aber trotzdem, das Palästinenserproblem bleibt ihm ja erhalten. Und irgendwann müssen sie trotzdem wieder ein gemeinsames Leben hinbekommen in Israel. Das kann man nur wünschen. Also, ja, ich wünschte mir da eine etwas vernünftigere Haltung im Grunde genommen. Aber ich kenne die Israelis sehr gut. Sie sind eben anders als wir Deutschen. Also uns verbindet ja viel, nicht zuletzt die gemeinsame Geschichte und der Holocaust. Und unsere Lektionen als Deutsche waren immer nie wieder Täter sein. Also wir wollen immer auf der sauberen Seite gehen und machen deswegen ja auch, das sieht man auch in unserer Außenpolitik, immer alle möglichen moralischen Klimmzüge, um das hinzukriegen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und bei den Israelis ist eben die Lehre ihrer Geschichte nie wieder Opfer sein. Und das ist bei Netanyahu ganz, ganz stark ausgeprägt. Und ich habe sie auch bei israelischen Freundinnen auch, die einfach sagen, okay, es mag sein, dass das nicht alles so völkerrechtlich konform ist, aber wir ziehen das halt durch zum Schutz unseres Landes. Das ist die Position. Aber wenn ich aus amerikanischer Sicht da als Nation auch helfe, ist das ja auch in Ordnung. Aber man muss auch ein bisschen steuernd einwirken. Man kann, wie gesagt, sich nicht einfach zum Büttel von Netanyahu machen, das als Großmacht, als Amerika. Ich glaube, das ist in Washington aber auch erkannt, das Problem.
Wie beurteilen Sie den strategischen Entscheid, das Staatsoberhaupt, immerhin eines UNO-Mitgliedlandes, der Ayatollah al-Khamenei, zu töten? Wie Wie beurteilen Sie diese Ermordung? War das strategisch sinnvoll? War das nicht sinnvoll? War das ein Fehler? Hat man da eine Nation, die ja, zerstritten war, also sicher nicht geeint, unbeabsichtigt geeint? Wie beurteilen Sie diese Ermordung des Staatsoberhauptes?
Naja, diese Aktionen Preventive Killing kennen wir ja, die sind schon sehr lang, sind völkerrechtlich natürlich ist man da vollkommen im Abseits, aber es wird halt gemacht. Manchmal muss es auch gemacht werden, um Diktatoren einfach raus zu neutralisieren. Ich kann das nachvollziehen, bei manchen gibt es kein anderes Mittel. Man hat sich dazu entschieden, aber wie gesagt, es ist wie der Kopf einer Hydra, da ist der Nächste da und da muss man das hinterfragen, ob das auf Dauer das richtige Verfahren ist. Und Sie haben schon recht, Herr Zeller, das radikalisiert eher, das schafft eher Kohäsion, Widerstandswillen und zu sagen, jetzt erst recht. Wir hatten das Gleiche ja ähnlich auch gelagert im Afghanistan-Krieg eben auch. Nach 20 Jahren war dann militärisch Schluss und wir mussten gehen, zu denen der Deutschland gehörte, aber vor allen Dingen die USA eben auch. Also man muss das einfach vom Ende her denken und der amerikanische Generalstabschef hat das gemacht in seiner Beurteilung. Ich schätze das sehr. Das sollte man ernst nehmen einfach. Es gibt keine militärische Lösung mit dem Thema Iran. Das kriegen sie nicht hin.
Was heißt das für Europa, für die übrigen NATO-Länder? Soll man mitmachen oder draußen bleiben?
Naja, wir machen ja schon mit. Also Deutschland ist die logistische Drehscheibe Amerikas für weltweite Einsätze. Das war auch im Irakkrieg so. Übrigens auch, wir sind ja damals politisch draußen geblieben. Damals Kanzler Schröder hat gesagt, wir machen da nicht mit. Aber faktisch ist, dass alle Logistik, aller Nachschub über Deutschland gelaufen ist. Und das ist heute auch so. Wir werden gar nicht gefragt. Wir wissen ja auch gar nicht genau, was da in Ramstein läuft und auch sonst. Also Deutschland und das Zentrum Europas ist für die Amerikaner ganz wichtig. Zentral wichtig auch für solche Kriegsschauplätze wie den Mittleren Osten. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also ich glaube, wir haben da überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeit. Ja, wir könnten uns irgendwann entscheiden, mitzumachen, aus irgendwelchen Gründen, so wie in Afghanistan auch. Aber wir sind keine entscheidenden Kräfte da im Spiel, weder politisch noch militärisch. Also die Amerikaner und Israelis brauchen vielleicht vieles, aber am allerwenigsten die Europäer.
Mhm. Frankreich, Großbritannien, was ist da die Rolle vielleicht?
Wir wissen es nicht. Also es ist offen. Wir wissen auch noch nicht im Moment, wie sich die Golfstaaten positionieren. Wie gesagt, wir sind mittlerweile schon über ein Dutzend Staaten involviert in diesen Krieg. Es ist nicht mehr nur eine Sache zwischen Israel, USA und Iran. Man muss das einfach abwarten. Wenn man politisch unklug agiert, dann geht man auch dann über eine Coalition of the Willing oder wie auch immer, immer tiefer in diesen Sumpf des Krieges. Und wie ich schon sagte, die Russen-Chinesen wird das sehr erfreuen. Und deswegen sollte man das gut überdenken, ob man das macht.
Was würden Sie dem Bundeskanzler in der aktuellen Situation raten?
Naja, sich mit den Europäern abzustimmen, das macht er ja, Friedrich Merz, und dann natürlich auch einzuwirken letztlich auf die Amerikaner, dass sie das eben politisch weiter steuern und nicht zum, dass es nicht zum Selbstläufer wird in einen länger andauernden Krieg. Deutschland ist Weltwirtschaftsmacht, wir können das nicht gebrauchen. Das ist nicht, vor allen Dingen nicht die Flüchtlingsströme hinterher. Ne? Und wir haben ja die Szenarien gehabt im Irak und auch in Syrien. Und das zu wiederholen, wäre für Europa nicht gut. Ich denke, die Europäer wissen das auch, was da auf sie zukommt, wenn das Ganze bodenlos wird.
Mhm. Habe ich gelesen kürzlich, Dieter Bohlen hat in einem Interview mal gesagt, oder hat unlängst gesagt, ein bisschen mehr Neutralität würde Deutschland, also Neutralität als Vorbild der Schweiz, also Schweizer Vorbild, würde Deutschland gut tun. Was sagen Sie eigentlich dazu? Wäre das etwas, das man prüfen sollte oder zumindest mal diskutieren?
Also ich finde da, Herr Zeller, das einen wichtigen Aspekt. Ne? Wir Wir sind ja dabei, die NATO zu europäisieren. Die Amerikaner haben auch signalisiert, sich mehr oder weniger da auch rauszuziehen, wobei sie das endgültig sicherlich nicht machen werden. Aber die Europäer sind da eben gefragt. Und zur strategischen Autonomie, sage ich mal, Europas gehört natürlich auch, dass man über diese Dinge wie Bündnisfreiheit nachdenkt. Aber in Deutschland ist das zum Beispiel ein Sakrileg. Also da würde die sicherheitspolitische Community sagen, um Gottes Willen, die Westbindung ist unumkehrbar. Aber ich sehe es anders. Man muss es einfach mit Blick auf die neuen Gegebenheiten schon andenken und durchdenken. Denn sonst sind wir, dann sind wir nichts anderes als sicherheitspolitisches Beiwerk. Und dann müssen wir auch das erdulden, was unser mächtigster Verbündeter mit uns macht in der Zukunft. Das ist ja dieser Mechanismus von Schutz und Gehorsam, den ja Carl Schmitt schon beschrieben hat. Dann müssen wir da durch, mit allen Konsequenzen. Also besser wäre es, man stellt sich da autonomer einfach auf. Man muss nicht unbedingt das Bündnis deswegen verlassen, aber so in diese Richtung zu denken. Nicht? Die Schweiz hat das in ihrer Geschichte immer gut hingekriegt. Also die Schweizer Neutralität war nie passiv, also auch im letzten Krieg nicht. Sie war immer aktiv gestaltend und die Schweiz ist damit gut durch die Geschichte gekommen. Nicht? Und man muss auch schauen, ein Bündnis muss ja die eigene Sicherheit erhöhen und nicht gefährden. Also Nationen gehen doch nicht in ein Bündnis, was die eigene Sicherheit gefährdet. Ne? Und für Deutschland ist das vor allen Dingen wichtig, weil wir, wie gesagt, die logistische Drehscheibe der Amerikaner sind und natürlich auch mit Blick auf einen möglichen europäischen Krieg mit Russland sind wir da voll im Zentrum drin. Und da müssen wir drüber nachdenken, wie man das verhindert. Also so einfach das mitmachen, was andere vormachen, ist zwar bequem, aber aus der eigenen Interessenlage heraus nicht unbedingt optimal.
Könnten Sie das mal durchexerzieren, wenn Dieter Bohlen jetzt recht hätte und man da eine Mehrheit finden würde? Wie würde diese Neutralität oder wie könnte sie umgesetzt werden? Wie würde das konkret aussehen jetzt für Deutschland? Das ist ja hochinteressant, dass Sie das anregt, diese Gedanke.
Naja, sowas kann ja, also alles, was Richtung Bündnisfreiheit und Neutralität geht, muss ja natürlich auch mit den Europäern abgestimmt werden. Aber vorstellbar ist ja, dass es, wir stehen ja vor der Frage, machen wir im Rahmen der NATO weiter als Europäer oder gehen wir in ein europäisches Bündnis? Und dann stellt sich die Frage, ist dieses Bündnis noch integriert in der NATO oder nicht mehr? Irgendwann kommt dieser Punkt, da bin ich auch ziemlich sicher, wenn die Amerikaner so weitermachen. Und dann ist man unter Umständen in einer Blockfreiheit drin. Und dafür spricht schon einiges, dass man eben mit Blick auf China, auf Russland, auf die BRICS-Staaten, auch auf die USA, Europa neu aufstellt. Also nicht mehr nur als, wie sagt man, Klientelstaaten, wie es J.D. Vance mal gesagt hat, der USA, sondern eben in einer gewissen Selbstständigkeit. Und das hat schon gewisse Vorteile für Europa. Und das muss man genau abwägen. Aber das kann man nur im europäischen Kontext natürlich. Und das steht jetzt im Moment auch nicht an. Das ist vielleicht eine Vision. Aber ich finde, diesen Gedanken sollte man durchaus mal denken.
Wie beurteilen Sie, dass man von J.D. Vance in jüngster Zeit auch vor allem zu diesem Krieg im Iran, dass man von ihm nicht wahnsinnig viel hört, dass er sich eher zurückhält? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Also nach meinen Informationen, auch von amerikanischen Freunden, hat es da richtig gekracht, auch intern. J.D. Vance ist nicht auf diesem Kurs. Nicht? Also also wenn, dann überhaupt ein begrenzter, kurzer Krieg, aber der ist ja schon geführt worden letztes Jahr im Sommer. Er ist nicht begeistert darüber und man muss jetzt schauen, auch die amerikanische Wählerschaft und auch die Trump-Anhänger sind da nicht nur gespalten, sondern sind eindeutig gegen die Fortsetzung dieses Krieges gegen den Iran. Nicht? Und es gibt da Spannungen auf jeden Fall. Nicht? Und dass er noch im Job ist, ist eher aus meiner Beurteilung eher dem Punkt geschuldet, dass er ihn deswegen da drin hält als Vize, damit er ihm nicht innenpolitisch gefährlich werden kann. Also das ist meine Beurteilung, aber man muss mal schauen, wie das jetzt weitergeht.
Wenn man die großen medial begleiteten Kriege der letzten Jahre anschaut, Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, jetzt der Iran-Krieg, was ist Ihre zentrale Erkenntnis aus diesen letzten Jahren im Krieg? Was haben Sie da vielleicht gelernt?
Ja, das ist eine gute Frage, Herr Zeller. Ich glaube, als Militär beurteile ich das ja militärstrategisch und dass man einfach dieses militärische Votum ernster nehmen muss. Also Mark Milley zum Beispiel, ja gut, er war kein guter Freund von Donald Trump. Er hat in seiner ersten Amtszeit am Kapitol nicht so funktioniert, wie er erwartet hat. Aber er hat deutlich gesagt, bezogen auf den Irakkrieg, es gibt keine militärische Lösung. Fertig. Der jetzige Generalstabschef, der ein enger Buddy ist von Trump, sagt das Gleiche bezogen auf den Iran. Und das sollte man ernst nehmen. Mhm. Das sind Leute, die Ahnung haben. Und dann sollte man versuchen, das auch eine Politik zu machen, die dem gerecht wird, ein Stück weit, und nicht das Gegenteil. Wäre fatal.
Mhm. Ist in diesem Aspekt, in diesem Atemzug vielleicht mal noch China zu nennen? Das ist ja auch eine große, eine Weltmacht, wenn man sie, vielleicht ein Pendant zu Russland, Amerika, vielleicht Europa, ja, ist nicht so groß, aber dass diese Großmacht nicht gleich handelt, zumindest nicht gleich militärisch handelt, ist das für Sie etwas, das Sie erstaunt, freut, vielleicht besorgt? Was löst das in Ihnen aus?
Wir haben ja diese bipolare Situation zwischen den USA und China. Und eines muss man sagen, also bei allen Aufrüstungsmaßnahmen Chinas, und man soll das auch nicht unterschätzen, aber China ist also militärisch nicht so aggressiv unterwegs wie die Vereinigten Staaten. Jetzt Blick auch auf die letzten Jahrzehnte. Mhm. Nicht? Also natürlich gab es den Krieg mit Vietnam, ich glaube 1979 war das mit China, wo sie auch ziemlich eins militärisch auf die Mütze bekommen haben. Und sie haben auch diese Grenzzwischenfälle, auch bewaffnete Art mit Indien im Himalaya. Aber sonst sind sie ja militärisch jetzt nicht offensiv in Erscheinung getreten. Und China hat jetzt in Djibouti vielleicht noch einen zweiten militärischen Stützpunkt, der ja nichts ist im Vergleich zu fast über 750 Militärstützpunkten der Amerikaner in über 80 Staaten der Welt. Nicht? Also es ist ein ganz anderes Kräfteverhältnis. Aber politisch glaube ich, durch das Verhalten der Amerikaner jetzt auch dieses erratische Verhalten, dieses auch aus europäischer Sicht nicht hinnehmbares Verhalten, vor allen Dingen, nehmen Sie nur dieses Thema Grönland, was ja jetzt ein bisschen aus dem Fokus gekommen ist, oder der Umgang mit Dänemark und Kanada, auch die Aktionen in Venezuela und jetzt auch im Iran-Krieg. Also wenn die Amerikaner so weitermachen, dann wird China in eine stärkere Position kommen, ganz einfach, weil sie ja trotz ihres kommunistischen Regimes berechenbarer erscheinen und ausgewogener erscheinen als die Vereinigten Staaten. Und es ist ja ein Wettbewerb der Systeme, der systemische Wettbewerb, der läuft. Und wir haben ja schon die Versuche, also von Trump, diesen Friedensrat zu bilden, also so eine Parallelorganisation zu den Vereinten Nationen. Nicht? Und China hat schon deutlich gemacht, dass sie da nicht mitmachen werden. Und die Gefahr ist auch groß, dass sie haben ja auch diese Shanghai Cooperation Initiative und dass sie daraus mehr machen und auch ihre eigene UNO sozusagen aufziehen mit dem globalen Süden zusammen. Das sind so Entwicklungen, die im Moment ganz spannend und interessant sind, weil die aktuellen Vereinten Nationen ja wirklich sehr machtlos und kraftlos geworden sind, aus vielerlei Gründen. Mhm. Und man muss aufpassen, das ist ein Wettbewerb, der weiterläuft. Und am Ende wird auch die wirtschaftliche Entwicklung sehr, sehr stark davon geprägt sein und auch bestimmen, wer am Ende, sag ich mal, das Rennen gewinnt. Denn die USA und China sind in einem Wettrennen und das spielt sich auch im Mittleren Osten ab.
Wird die Welt eigentlich friedlicher oder kriegerischer?
Ja, also die Welt war immer kriegerisch. Also es sind immer Kriege geführt worden. Es gab immer militärische Auseinandersetzungen. Alles das ist nicht neu. Aber es war aus meiner Sicht in der Vergangenheit, ging man politisch behutsamer damit um. Man ist heute sehr, sehr leichtfertig geworden, was das Thema Krieg anbelangt. Mhm. Das sehen Sie auch in Deutschland bei der Debatte um den Ukraine-Krieg. Also die Bereitschaft, da all in zu gehen. Ja, und wenn es sein muss, in einen europäischen Krieg mit Russland. Es ist ja eine gerechte Sache. Also diese Leichtigkeit dabei, das stimmt mich schon sehr nachdenklich. Das hatten wir im Frühjahr nicht. Also ich habe ja auch im Kalten Krieg als junger Offizier an der innerdeutschen Grenze stehen müssen, im Falle eines Falles. Und wir hatten ja eine dichte Streitkräftekonzentration in Deutschland. Und diese auch während des Kalten Krieges, also explosive Situationen auch, jederzeit hätte es da auch zum Krieg kommen können. Aber wir hatten dort Politiker, die sehr anders damit umgingen als heute. Und deswegen ist es ja auch nie zum Krieg gekommen. Und das vermisse ich ein wenig. Ich sage das auch bezogen auf die ganze Ukraine-Debatte. Diese Lockerheit gefällt mir nicht.
Was wäre da Ihr Beitrag, damit sich die Stimmung, die Anspannung ein bisschen legt, damit sich die Gemüter ein bisschen beruhigen, ein bisschen abkühlen, besonnener werden? Was wäre da Ihr Ratschlag?
Naja, dass man auf die Leute hört, die Ahnung vom Krieg haben. Ich denke vor allen Dingen an den Militärs. Ich sage jetzt ganz deutlich auch, Militärs wissen, was Krieg ist, noch am ehesten. Unsere Politiker sind oft weit weg davon, weil in den westlichen Staaten, viele waren ja nie bei der Armee, haben nie einen Stahlhelm aufgehabt, haben nie eine Kaserne von innen gesehen, nicht? Dann kann man natürlich sehr leichtfertig alles Mögliche fordern politisch, dass man einfach mehr auf die Militärs hört, glaube ich, und dass man die auch anhört, aus der politischen Sicht. Aber sie haben ja das Problem, wie gerade geschildert, der amerikanische Generalstabschef und Donald Trump oder Mark Milley damals und Donald Trump. Mhm. Nicht? Und wir hatten in Deutschland übrigens auch mal einen Generalinspekteur, der mal was sagte in der Presse und danach nicht mehr im Amt war. Mhm. Also man sollte trotzdem auf die hören, die Ahnung von Militär und Krieg haben. Das ist wichtig und das ist zu schwerwiegend, als dass man dieses Thema Laien überantwortet, die davon weniger verstehen.
Gibt es einen Politiker oder vielleicht auch eine Persönlichkeit, die Einfluss hat, die etwas davon versteht, die vielleicht sogar beruhigend einwirken könnte, wenn man jetzt da ganz weit den Radius fassen will, nach Indien gehen könnte, eben nach China, ich weiß es nicht, Nordafrika. Gibt es irgendjemand, den Sie sehen, der da beruhigend auf diese Situation einwirken könnte?
Ja, im Moment eher nicht. Also, wenn man Frieden will, muss man stark sein. Nicht? Also, wenn man heute in der aktuellen Debatte Ukraine-Krieg für den Frieden eintritt, dann gilt man als Schwachmat oder man hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und dies und jenes. Aber wenn Sie zurückblicken, den Kalten Krieg zum Beispiel, haben Männer, tapfere Männer beendet. Das war damals Ronald Reagan und Michael Gorbatschow. Und Reagan war ein Hardliner. Er hat die Sowjetunion mal als Reich des Bösen bezeichnet. Und trotzdem hat er sich mit Gorbatschow zusammengesetzt in Governors Island und auch in Genf. Und sie haben den Kalten Krieg beendet, die beiden, nicht? Oder denken Sie an den Nahostkonflikt. Ja, also Leute wie Moshe Dayan, der als israelischer Außenminister Camp David gewollt hat. Und dafür sehr stark angefeindet wurde, ein tapferer General, nicht? Muss man ihm lassen, aber seine tapferste Mission war die Mission als Außenminister, wo er diesen Frieden hinbekommen hat, oder im Vorfeld von Oslo, und dann Männer wie Yitzhak Rabin, die dafür erschossen wurden, weil sie Frieden wollten, aber auch Anwar el-Sadat in Ägypten, nicht? Das waren Persönlichkeiten, die können Frieden machen. Aber dazu muss man so ein Kaliber erstmal sein. Also davon haben wir ziemlich wenig. Am allerwenigsten in Deutschland.
Was war eigentlich Ihre persönliche Begegnung, die Sie am meisten geprägt hat? Die interessanteste, faszinierendste, ja, Aura, die sie da gespürt haben von einem solchen Mann, wie sie es jetzt eben geschildert haben. Sie waren ja auch immer in diesen Zirkeln dabei, auch bei Verhandlungen waren sie dabei. Was hat sie da am meisten inspiriert, überzeugt, beeindruckt?
Ja, ich habe mal Moshe Dayan persönlich kennengelernt, kurz vor seinem Tode, und er hatte da in dem Gespräch nochmal sehr deutlich gesagt, die Quintessenz seines Lebens. Und er war ja einer, der als junger Mann schon gekämpft hat gegen die Araber, die ganzen Nahostkriege erlebt hat und Verteidigungsminister Israels war und dann eigentlich kurz vor dem Ende seines Lebens zur Erkenntnis gekommen ist, wenn du Frieden willst, musst du mit deinem Feind reden. Mhm. Dazu gehört Stärke. Der Feind bleibt ja Feind, nicht? Aber er hat damit vermitteln wollen, man muss sich in den Gegner hineinversetzen. Man darf ihn nicht dämonisieren, kriminalisieren oder wie auch immer, so wie wir das jetzt mit Putin laufend machen, dann gehst du immer weiter in diese Kriegslogik rein. Wenn du das beenden willst, musst du mit ihm reden, musst versuchen, ihn zu verstehen. Verstehen heißt aber nicht natürlich Akzeptanz, sondern seine Motivation und warum und weshalb das so ist. Sonst kommst du nicht mehr in den Frieden rein. Das war so seine Quintessenz am Ende seines Lebens. Und die finde ich sehr gut und sehr stark. Und er hat das auch so gesagt, weil er eben eine starke Persönlichkeit war. Er war eben kein Schwächling und auch als Politiker nicht. Genau, und das wünsche ich mir heute eher, dass solche Leute tonangebender werden in der Politik, weil wir, wenn wir das nicht machen, landen wir in dem von Ihnen eingangs erwähnten Weltkrieg, Herr Zeller. Mhm. Und da wird sich unser ganzes Leben verändern und die Welt und unser Planet auch. Und da wären wir nicht mit glücklich.
Mhm. Herr Voigt, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und diese Erklärungen. Danke.
Vielen Dank, Herr Zeller.